Ich darf heute präsentieren einen jungen Patienten aus unserem Herzkatheterlabor. Kurz würde ich über die Epidemiologie und dann über Therapie sprechen. Laut Austria-Statistik sieht man eigentlich, dass 2013 immer noch der größte Teil an den Verstorbenen umfasst Patienten, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstorben sind, wobei 2013 mehr Frauen als Männer zu sehen sind. Auch international ist die Inzidenz vom Herzinfarkt verteilt an den Alterverteilung zu Männern und Frauen. In den jungen Jahren ist es relativ niedrig, erwartungsgemäß, und nimmt natürlich, das ist eher in den Staaten, mehr bei den Patienten über 80 Jahre, und da ist der Anteil von den Männern deutlich höher als bei Frauen. Was sind denn die wichtigsten Kardiorisikofaktoren, die zu Herzinfarkt führen? In erster Linie sind Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Ganz wichtig ist, wir fragen die Patienten nach der kardialen Familienanamnese. Das ist der unabhängige Risikofaktor. Alter, mit zunehmendem Alter kommen natürlich die Veränderungen bei den Gefäßen in dem Zustand, dass dann auch Herzinfarkt passieren kann. Frauen sind dann nach der Menopause entsprechend nicht mehr hormonell geschützt und tritt entsprechend auch der Herzinfarkt deutlich höher. Geschlecht, am Anfang sind Männer mehr betroffen und dann gleichen die Frauen nach der Menopause aus. Die Risikofaktoren, die man beeinflussen kann, ist Rauchen, langjähriger Hypertonus, Diabetes mellitus, besonders bei Patienten mit Diabetes mellitus sehen wir dann nicht Eingefäßerkrankungen, sondern Mehrgefäßerkrankungen. Die Dyslipidämie ist an sich ein großer Risikofaktor durch die Veränderung der Gefäße, das passiert dann über die Jahre. Übergewicht, besonders viszerale Adipositas, spielt eine eigentliche Risikofaktor für Entstehung von Herzinfarkten und die Immobilität. Zu den Autoimmunerkrankungen, da sind besonders für junge Patienten relevante Informationen. Ich werde über diese Gruppe speziell nicht sprechen, aber es sind natürlich bei den Kindern auch Herzinfarkte berichtet, die bei Autoimmunerkrankungen, Kawasaki-Syndrom, das sind eher seltene Gruppe, gibt wenig Daten darüber, da kann man jetzt nicht sehr viel sprechen. Und bezüglich Konsum, verschiedene Drogen, Kokain ist bekanntlich eher so, dass die Stenosen in den Gefäßen macht, wobei der normale Gefäßstatus eher meistens sehr unauffällig ist. Durch diese Spasmen kann dann auch durchaus zu Herzinfarkt führen. Wie schaut denn die Gefäßveränderung im Laufe der Jahre? In der Regel beginnt meistens bei einem normalen gesunden Gefäß zur Lipidakkumulation. Das wird dann zur Kollageneinlagerung, bis dann stabile Plaques, dann instabile Plaques kommen. Und wenn diese instabile Plaques rupturieren, entsteht ein Thrombus, das verschließt natürlich das Gefäß und plötzlich entsteht ein Herzinfarkt. Da fragen sich immer die Patienten, Herr Doktor, ich war in der Regel die ganze Zeit gesund, ich habe keine Probleme gehabt. Natürlich sieht man anhand der Gefäßveränderung, dass diese Veränderung im Bereich von Gefäßen nicht von heute auf morgen passieren, sondern schon über Jahre hinweg. Und das ist, dass es eher so spät dann erkannt wird, hat damit zu tun, dass Gefäßveränderungen, wenn die Stenose bis 75% eingeengt ist, das Gefäß, da ist unter normalen Bedingungen kein Problem, aber bei gewisser Belastung kann dann durchaus Probleme auftreten. Ich präsentiere jetzt eigentlich unseren Fall. Wir betreuen in Wien an den Dienstagen sozusagen die akuten Herzinfarkte. Und da wurde uns vom Auswärtigen Krankenhaus ein 24-jähriger indischer Asylwerber mit der Bitte um eine Angiografie. Der Patient lag über 12 Stunden typisch AP. Wir haben keine Vorerkrankungen bei Sprachschwierigkeiten erhoben. Nikotin war sozusagen unregelmäßig angegeben. Der Patient dürfte Bodybuilder sein und Es war nicht so ganz klar, ob Anabolika nimmt oder nicht. Im klinischen Status ist der Patient bis auf Tachykardie und leichte Adipositas insgesamt nicht auffällig gewesen. Wir haben bei beginnendem Infekt und Rauchen und trockenen Rassengeräusche aber keine Besonderheit. Was haben wir beim Labor gesehen? Typisch zum Herzinfarkt mit doch nicht so frischem Stadium einen CK-Maximum bis über 6600 mit entsprechendem B-Anteil. Wir reden dafür über 10% den B-Anteil, die sozusagen relevant für Herzinfarkt wäre. Und das Troponin I unterschiedlich zu den Häusern, manche machen Troponin T. Das ist normal wäre Troponin I 0,045 und bei dem Patienten ist massiv erhöht. Das NT-proBNP ist massiv erhöht, Cholesterin und Triglyceride sind normal, wie man sieht. Auffallend ist ein CRP- und Leukozytenanstieg. Wir sehen immer wieder bei Herzinfarktpatienten deutlich einen CRP-Anstieg, aber nicht in dem Ausmaß. Natürlich wird beim Patienten zusätzlich von dem auswärtigen Echo auch von bei uns eine Echokardiographie angeschaut. Initial war ein normal großer linker Ventrikel mit mittelgradig reduzierten Pumpfunktionen und man hat im Bereich der Vorderwand Wandbewegungsstörung gesehen. Es war kein Erguss und der rechte Ventrikel war soweit normal. Was hat man beim EKG gesehen? Wir haben EKG vom auswärtigen Spital bekommen und bei uns in der Regel, damit wir keine Zeit verlieren, bekommen wir die Patienten vom auswärtigen Spital über unsere Notfallaufnahme direkt im Herzkatheterlabor. Es wird bei uns in der Notfallaufnahme ein weiteres EKG geschrieben, das eindeutig eine ST-Streckenhebung im Bereich der Vorderwand zeigt. Das typische Katzenbuckel, sowohl auch im Bereich der Vorderwand mit typischen deszendierenden ST-Streckenveränderungen korrespondierend in den gegenüberliegenden Ableitungen. So, dann, ich habe leider ein Echo-Befund mit Bilderbewegung gemacht, aber der Anschein hat das nicht funktioniert, kann ich das jetzt nicht reproduzieren. Wie ist das grundsätzlich jetzt von der Symptomatik? Wenn ein Patient mit einem guten Koronarsyndrom kommt, und wir sagen immer für die Diagnose, brauchen wir mal die neben der Klinik die EKG-Einteilung. Wieso ist die EKG-Einteilung so wichtig? Bei einem ST-Hebungsinfarkt im EKG oder neu aufgetretenen Linksschenkelblock sagen wir dann von einem STEMI. Wenn aber keine ST-Hebung vorhanden ist und im EKG gibt es natürlich andere Veränderungen, die man ja sehen kann. In der Regel ist womöglich keine EKG-Veränderung, aber Thoraxschmerz plus eine Troponinauslenkung wird dann sofort nach den neuen Guidelines leider über eine Non-STEMI gesprochen, obwohl jetzt noch nicht ein CK-Anstieg sozusagen aufgetreten ist. Ist das Troponin negativ, heißt es bei anhaltenden Schmerzen von instabiler AP, da ist wichtig, dass man eine Troponin Wiederholung nach circa 3 bis 4 Stunden macht. Das macht insofern einen Sinn, weil wir werden dann nachher sehen, dass Troponin-Auslenkung nicht das erste Erscheinung ist, sondern tritt erst nach einigen Stunden wird dann positiv. Wieso ist das relevant, diese Einteilung? Man hat gesehen, dass beim STEMI grundsätzlich die Mortalität von den Patienten deutlich anders ist als beim Non-STEMI. Wenn man nichts machen würde, wäre die Mortalität beim STEMI bei ca. 35%, während beim Non-STEMI ist es etwas niedriger. Es kann aber durchaus sein, dass ein STEMI, wo das Gefäß noch nicht ganz zu ist, also ein Non-STEMI, wo das Gefäß noch nicht zu ist, das dann zu STEMI wird. Und da ändert sich auch die Mortalität bei den Patienten dann. Gut, zur Diagnose ist, nachdem jetzt diese Biomarker, Troponin, CK, später werden, sind 2 Kriterien, unbedingt müssen es vorhanden sein. Die typische Klinik, die es bei Diabetikern womöglich nicht wirklich ist, und die EKG-Veränderung. EKG-Veränderung, wir legen Wert darauf, dass unbedingt ein 12-EKG geschrieben wird. Anhand von Rhythmusstreifen sollte man nie einen Herzinfarkt diagnostizieren. Wenn eine ST-Hebung in den Brustwandableitungen wäre, die sollte unbedingt Minimum über 0,2 Millivolt werden, und zwar Minimum mehr als zwei benachbarten Ableitungen, sonst bei Extremitätenableitungen über 0,1 Millivolt. Anstieg von Biomarkern ist als drittes Kriterium. Man sieht den Verlauf von Biomarkern. In der Regel ist es so, dass es ein Troponinanstieg innerhalb von den ersten zwei Tagen ein Maximum erreicht und dann geht wieder Richtung Normalisierung. Und dann CK und CKMB, das ist ein wichtiger Verlaufsparameter, besonders für frühere Mobilisierung von Patienten mit dem Herzinfarkt. Gut, wenn ein sogenannter Herzinfarkt diagnostiziert wird, ist es ganz wichtig, einmal neben der medikamentösen Schiene, die jetzt nach den einfachen Kriterien in Deutschland wird zur einfachen Verwendung Mona, wo nach dem Buchstaben, erster Buchstabe für Opiate, Morphin, dann Sauerstoffgabe, Nitrat und dann in dem Fall Aspirin oder plus die ATP-Antagonisten. Heparin wird in der Regel bei uns beim Verdacht gleich 4000 gegeben. Beta-Blocker, wenn keine Kontraindikation besteht, besonders bei Vorderwandinfarkt, rechtzeitig verwenden. Und die GPB3A-Rezeptorantagonisten sind besonders bei Patienten mit also Diabetiker, Non-STEMI, die noch instabil sind, zu verwenden. Und Statine in der Regel hochdosiert. Thrombolyse habe ich in Klammern gesetzt. Das ist relevant bei den Patienten, die den Weg bis zum Spital, bis zum nächsten PCI-Zentrum oder Herzkatheterzentrum länger als 3 Stunden wäre. Der Patient profitiert, besonders der STEMI-Patient, von einer invasiven Abklärung und einer rasch invasiven Abklärung. Deswegen ist es ganz sinnvoll. Wir sehen immer wieder Patienten, die auch nach der invasiven Abklärung nicht zumindest mit den invasiven Maßnahmen nicht revaskularisierbar sind. Die müssen dann auch zu einem akuten Bypass zugeführt werden. Nach den neuen STEMI-Guidelines sind die europäischen Guidelines auch 2004 aktualisiert. Da ist es ganz wichtig, dass dieser Zeitpunkt, wo der Patient von einem Arzt gesehen wird, dieser Zeitpunkt sollte verkürzt werden. Und es ist so, dass der Zeitpunkt vom Kontaktaufnahme bis zum nächsten Katheterzentrum sollte nicht länger als 120 Minuten sozusagen entsprechend dauern. Das heißt, wenn wir aber einen Patienten haben, der initial aus irgendeinem Grund in einem Spital kommt, wo nicht Herzkatheter bzw. Corona-Intervention gemacht werden kann, dann sollte diese Zeit verkürzt werden, dass es wiederum in einem nächsten Zentrum, wo Corona-Intervention möglich ist. In Wien ist es so, dass wir, unser Spital ist am Dienstag zuständig für akut Herzkatheter, akut Herzinfarkte und das ist unter der Woche aufgeteilt mit den anderen Spitälern. So, dann jede Zeit, das verloren geht, ist es ganz wesentlich, ist auch Herzmuskel für den Patienten, das zugrunde geht. Deswegen, wenn der Patient aus einem auswärtigen Spital kommt, wo diese Dauer bis zur Corona-Intervention länger als 3 Stunden wäre, da hat der Kollege Professor Huber vom Wilhelminenspital mit seiner Gruppe auch bestätigt, dass die Patienten innerhalb von diesen 3 Stunden von einer Thrombolyse gut profitieren. Deswegen sollte man diese Patienten, wenn die nicht, besonders STEMI-Patienten, wenn die nicht zu einer Corona-Intervention kommen, entsprechend eine Thrombolyse zugeführt werden. Jetzt würde ich erste Frage stellen. Der Patient hat hohe CRP, weshalb wird die Corona-Angio verschieben? Punkt 2, Schmerzbeginn über 12 Stunden, wird wahrscheinlich nichts bringen. Patient ist stabil, also das war hämodynamisch soweit kein Problem. Man kann Koronarangiografie innerhalb von 72 Stunden verwenden und dann Punkt 4 wäre dringende Koronarangiografie. Dann würde ich um Stimmen bitten. Bei den STEMI-Guidelines ist es an sich so, dass man besonders die Patienten von einer Koronarangiografie profitieren, auch wenn das über 12 Stunden hier ist. Das heißt, wir haben den Patienten eine Koronarangiografie zugezogen. In erster Linie wird einmal das Gefäß dargestellt, was anzunehmen ist, das gesund ist. Die rechte Herzkranzarterie ist unauffällig. Wir haben aber den Vorderwandinfarkt, deswegen erwarten wir, dass die linke Herzkranzarterie, und da sieht man eine Aufteilung, einen seitlichen Ast, das ist die Arteria circumflexa, und die sogenannte LAD ist ein Stummel dort noch sichtbar, das heißt, da fehlt noch ein Teil. Es wird dann in selben Sitzung interveniert. Dieses Gefäß wird zuerst mit einem Draht, die Stenose, der Verschluss wird passiert und es kann dann ein langer Stent entsprechend exakt in die Stenose platziert werden und so schaut das Gefäß nach der Intervention. Das heißt, auch bei diesen Patienten bringt es doch viel, dass man versucht, das Gefäß auch nach 12 Stunden aufzumachen. Das EKG ist, ich habe leider nur EKG, das einige Tage danach nicht unmittelbar nach der Intervention gefunden. Wir sehen typischerweise nach einigen Tagen nach dem Herzinfarkt, dass es mittlerweile die T-Welle biphasisch wird, aber die ST-Streckenhebung im Bereich der Vorderwand deutlich rückläufig ist. So, dann die nächste Frage, dauert der dualen Plättchentherapie? Wir haben einen Patienten mit einem STEMI unter Punkt 1, 6 Monate nach dem Bare-Metal-Stent. Minimum 4 Wochen bis 6 Monate. Dann lebenslang duale Plättchentherapie oder 12 Monate, dann Thrombose alleine. Also duale Plättchentherapie 5,9% lebenslang. In der Regel machen wir so, dass unabhängig jetzt, wenn ein STEMI-Patient ist, unabhängig von der Intervention, bekommt er automatisch eine duale Plättchentherapie für 12 Monate. Nach der Intervention, wenn ein sogenannter medikamentenbeschichteter Stent ein DS bekommt, würde er für 12 Monate duale Plättchentherapie eine nachgewiesene koronare Herzerkrankung sollte Thrombose lebenslang nehmen. Also unser Patient hat Punkt 4, so wie meistens gestimmt haben, die Therapie in dieser Form erhalten. Wie ist dem Patienten nach der Intervention gegangen? Im EKG hat man gesehen, die Pumpleistung hat sich im Verlauf im Echo gebessert. Das heißt, da dürfte die Intervention schon was gebracht haben. Der Patient hat natürlich bei diesem erhöhten CRP zusätzlich noch ein Bronchitis gehabt, das antibiotisch behandelt wurde. Er konnte einen guten allgemeinen Zustand dann nach Infektbehandlung, das waren ca. 8 Tage nach der ganzen Intervention, entlassen. Ganz wichtig ist, dass die Prävention eine große Rolle spielt. Wir versuchen alle Patienten mit einem STEMI, dass die unbedingt eine Rehabilitation, natürlich wird es schwierig bei dem Asylwerber sein, man versucht zumindest fettarme Diät, bei ihm waren Cholesterin und Triglyceride normal, trotzdem wird unabhängig von Cholesterinhöhe eine Statintherapie in der Akutsituation empfohlen und über Nikotinkarenz brauche ich glaube ich nicht sprechen, das ist ein Thema, das jeder von uns empfiehlt und trotzdem entsprechend weiter behalten wir uns sollten. Gut, das war meine Aufführung. Danke für die Aufmerksamkeit.